ARD.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hamburg heute. Ich bin Tanja Richter und ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon ins Handy gebrüllt habe. Sorry, bin in der U-Bahn, Empfang ist schlecht, meld mich später. Kennt ihr auch, oder?
Ich habe keinen guten Internetempfang tatsächlich. Also wenn ich irgendwas googeln will oder so, dann funktioniert das nicht.
In den Tunneln und gar keinen Empfang.
Kurz nach Schlump, ich glaube, es ist Christuskirche, wird es richtig schlecht.
Also manchmal lädt was, manchmal nicht. Also es funktioniert nicht.
Das dauert lange.
Selbst mit 4G konnte ich keine Webseite aufmachen.
Aber wieso ist der Empfang in Hamburgs U-Bahn-Tunneln so mies? Hört ihr. Vorher geht's aber noch um die Hamburger Universität. Die sagt, sie braucht dringend mehr Geld von der Behörde. Was ansonsten droht, auch das besprechen wir. Und im jahrelangen Rechtsstreit um die Schiller-Oper auf St. Pauli gibt's eine Entscheidung, die die Stadt freuen dürfte. Was da los ist, auch dazu mehr in dieser Hamburg-Heute-Folge. Wir haben Montag, den 8. Dezember. Und dann legen wir mal los.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Von NDR 90,3.
Die Uni Hamburg hat nicht nur ein wunderschönes Hauptgebäude an der Edmund-Siemers-Allee, sie ist auch sehr beliebt, zählt zu den größten Hochschulen Deutschlands und ist auch Exzellenz-Uni. Das klingt alles toll und super, aber innen drin, da rumort's offenbar richtig. Der Universitätspräsident Hauke Hekerin fordert mehr Geld von der Wissenschaftsbehörde. Meine Kollegin Jenny Witt ist für den Bereich Bildung bei uns zuständig. Jenny, wie viel Geld bekommt die Uni denn eigentlich aktuell und warum reicht das nicht mehr?
Also die Grundfinanzierung, das, was die Uni von der Stadt bekommt, das sind so um die 570 Millionen Euro jährlich. Und dazu wirbt sie dann noch sogenannte Drittmittel ein, also Fördergelder, das sind so um die 285 Millionen Euro. So, damit werden dann all die Stellen in der Lehre und Forschung und Verwaltung finanziert und Studierende kriegen ihr Wissen und ihre Bildung. Aber hier geht es wirklich nur um diese Grundfinanzierung, diese 570 Millionen Euro. Und Hauke Hekerin, der Uni-Präsident, der sagt, dass dieses Geld einfach nicht mehr ausreicht, weil die Kosten allgemein gestiegen sind, also Löhne, Strom, Materialien und weil zweitens die Universität immer mehr Aufgaben stemmen muss. Also sie hat sich ja zum Beispiel erfolgreich auf den Exzellenzstatus beworben. Sie unterstützt junge Unternehmen und sie arbeitet viel daran, nachhaltiger zu werden. Also viele Dinge, die eben auch Geld kosten. Und insgesamt fordert er jetzt deswegen die Wissenschaftssenatorin und den Senat auf, das Budget der Universität dauerhaft zu erhöhen.
Aber was sagt Hekerin denn, wenn es nicht mehr Geld gibt? Was wären denn die Folgen?
Ja, da malt er hier ein ziemlich düsteres Bild in diesem Brief an Marian Blumenthal. Erstens in der Lehre, da sagt er, dass in den nachgefragten Studiengängen, also zum Beispiel beim Lehramtsstudium, ja, dass die Qualität ab dem Sommersemester 26 nicht mehr gewährleistet sei. Oder dass die Lerngruppen immer größer werden. Das ist zum Beispiel gerade bei der Laborarbeit ein Problem oder in Matheübungsgruppen. Ja, und dann gibt's auch jetzt schon Probleme in den Bibliotheken. Da können bestimmte Lizenzen nicht mehr finanziert werden, sagt Hekerin. Also fallen da manche E-Publikationen oder Datenbanken aus dem Sortiment. Und er warnt sogar vor verkürzten Öffnungszeiten und punktuellen Schließungen. Ja, und in der Forschung gibt's auch Probleme. Da werden manche Experimente nicht mehr durchgeführt. Und weil Stellen auch nicht besetzt sind, verzögern sich Anträge auf Forschungsgelder. Und das verschlimmert dann natürlich diese Finanzlage noch mehr.
Ja, voll. Was sagt denn die Wissenschaftsbehörde? Kann Wissenschaftssenatorin Marian Blumenthal die Forderungen nachvollziehen?
Nein, ist die klare Antwort. Die Behörde ist überrascht, dass Hauke Hekerin diesen Brief geschrieben hat. Das sagte uns die Sprecherin Helen Hane heute auf Anfrage. Gerade weil die Behörde und die Universität in einem wörtlich kontinuierlichen und vertrauensvollen Austausch stünden. Und zur finanziellen Lage, da kann man die Haltung der Behörde grob so zusammenfassen. Einerseits, wir haben das Budget der Uni Hamburg schon erhöht um 3% jährlich. Und alles Weitere, zweitens, liegt in ihren Händen. Also wie diese Finanzen genutzt werden, wie diese Gelder genutzt werden, das liegt einfach im Ermessen der Universität Hamburg, sagt die Behörde. Und dieser formelle Brief, der hat wirklich für Erstaunen gesorgt in der Behörde. Aber man habe dann ein persönliches Gespräch veranlasst und da habe man an den bis dahin produktiven Dialog anknüpfen können. Aber trotzdem signalisiert die Behörde da keinerseits einlenken. Und ich vermute mal, dass die Uni das Thema Finanzen immer öfter auf die Tagesordnung setzen wird. Vermutlich bis zu den nächsten Haushaltsberatungen des Senats.
Gibt's denn eigentlich auch Reaktionen aus der Uni auf die Forderung?
Ja, auf jeden Fall. Also der AStA, der Allgemeine Studierendenausschuss, der hatte Ende November schon eine Infoveranstaltung zu diesen drohenden Kürzungen organisiert. Und da merkt man wirklich die Sorge, ne? Also er sagt heute, dass insbesondere Studierende und Beschäftigte die Last dieser Unterfinanzierung tragen müssen. Und der AStA fordert die Senatoren auf, umzudenken und die Uni besser zu finanzieren. Ähnlich sieht es auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Die vertritt ungefähr ein Zehntel der Menschen, die an der Uni lehren und forschen. Und die sagt, dass sich diese Finanzierung finanziellen Probleme schon seit Jahren abgezeichnet hätten, dass man der Behörde auch Hinweise gegeben hätte, dass das auf Dauer so nicht weitergehen könne, aber die Behörde sei nicht ins Handeln gekommen. Ja, und das sind eben Dinge, die sich in einer Debatte jetzt sicherlich fortsetzen werden. Ich habe auch noch mit Patrick Grommes gesprochen, ein Sprachforscher und GEW-Vertreter heute an der Uni, der sagt, es fehlen jetzt schon um die 1000 Stunden für Lehrveranstaltungen. Es werden jetzt schon manche Verträge, die sind befristet gewesen, sollten aber verlängert werden und werden jetzt doch nicht verlängert. Und er sagt, man spürt einfach, wie sich die Lage zuspitzt, dass dieser Druck zunimmt und dass da keine finanzielle Lösung in Sicht ist.
Oh Mann. Dankeschön, Jenny.
Gerne.
Sie war schon ein Zirkuszelt, ein Theater, eine Oper oder auch ein Gefangenenlager. Die Schilleroper in der Nähe des Pferdemarktes auf St. Pauli hier in Hamburg. Mittlerweile steht nur noch ein Stahlgerüst der Oper, aber das ist denkmalgeschützt. Und darum gibt es seit Jahren einen Rechtsstreit zwischen dem Denkmalschutzamt, also der Stadt, und der Eigentümerin der Schilleroper. Die hält das Stahlgerüst nämlich für nicht mehr zu retten und will es wohl abreißen lassen. In diesem Rechtsstreit hat das Verwaltungsgericht jetzt der Stadt Recht gegeben. Frauke Reinig, liegt diese Entscheidung vor? Frauke, wie argumentiert denn das Gericht?
Ja, also es ging ja ganz konkret tatsächlich darum, dass die Eigentümerin das Denkmal sichern muss, also um eine denkmalrechtliche Sicherungsverfügung. Das heißt, ihr wurde aufgegeben, Maßnahmen zur Sicherung durchzuführen, um eben zu verhindern, dass dieses Denkmal weiter verfällt. Und jetzt hat das Gericht gesagt, das ist für sie weder unmöglich noch wirtschaftlich unzumutbar. Das hatte sie nämlich argumentiert. Einmal gesagt, dass das Denkmal eigentlich überhaupt nicht mehr zu erhalten ist, weil es eben schon so marode ist, dass es quasi von alleine verfällt. Da gab es Gegengutachten der Stadt, die das widerlegt haben. Und sie hat eben auch gesagt, es ist wirtschaftlich für sie unzumutbar. Da hat das Gericht aber auch gesagt, es ist nicht so. Und dieses Eilverfahren war dann auch nach einem knappen Jahr tatsächlich entschieden.
Das ging ja sehr schnell. Was bedeutet das Ganze denn jetzt für die Eigentümerin?
Ja, also die muss das jetzt sichern, so dass es erhalten werden kann. Das ist sogar sehr konkret in dem Beschluss schon festgelegt, dass sie zum Beispiel alle losen oder beschädigten Bauteile sichern muss, dass alle Schrauben und Nieten geprüft und im Zweifel ersetzt werden müssen und dass eben der ganze Roster auch entfernt werden muss. Also das sind sehr konkrete Aufgaben, die sie da hat.
Und was ist, wenn sie es nicht macht?
Dann macht es tatsächlich die Stadt und stellt es ihr in Rechnung. Das Denkmalschutzamt wird zudem die weiteren Schritte zur Sicherung des Denkmals vorbereiten, heißt es von der Kulturbehörde. Das heißt, da laufen im Hintergrund tatsächlich jetzt schon Vorbereitungen, weil dieser Streit ist ja nun nicht ganz neu und man weiß inzwischen auch, dass es besser ist, quasi da den halben Schritt möglicherweise schon voraus zu sein, falls es denn wirklich so kommt.
Okay, ja, du verfolgst das Ganze rund um die Schilleroper ja auch schon seit längerem. Was meinst du denn, wird die Eigentümerin das jetzt alles tun oder wie geht's weiter in dem Fall?
Meine persönliche Einschätzung wäre, der Rechtsstreit geht weiter. Sie legt Beschwerde ein und das Ganze geht vors Oberverwaltungsgericht. Und das ist wirklich, wirklich schwierig. Von der Linken in der Bürgerschaft kommt auch immer wieder Kritik, dass die Stadt sich da auf der Nase rumtanzen lässt und die will, dass die Stadt diese Eigentümerin einfach enteignet und das dann selber macht. Das ist aber wirklich nicht so einfach. Der Staat hat sehr, sehr hohe Hürden, wenn es darum geht, in Privateigentum einzugreifen. Und da müssen halt immer wieder Fristen gesetzt werden und es müssen immer wieder Gerichtstermine gemacht werden. Gerichtsentscheidungen dauern dann eben auch mal sehr, sehr lange. Und es gab auch schon andere Entscheidungen, die zu Ungunsten der Eigentümerin gingen. Zum Beispiel, dass sie das Denkmal von dem Holzgerüst befreien musste und dann auch mit einem Gerüst so ein bisschen sichern musste, dass es nicht zusammenbricht. Also so sieht es jetzt aus. Bis sie das gemacht hat, sind aber wirklich auch alle Fristen verstrichen. Und so kurz bevor die Stadt gesagt hat, so jetzt machen wir das, hat sie es dann halt selbst gemacht und dann fing die nächste Rechtsrunde wieder an. Also sie weiß auch, wie man verhindert, dass eben die Stadt denn in ihr Eigentum eingreift.
Okay, und du erwartest also die juristische nächste Runde. Was will die Eigentümerin denn eigentlich mit dem Grundstück machen? Was sind überhaupt ihre Pläne?
Ja, die will da bauen. Es gibt auch eine Internetseite, die ihre Pläne relativ gut beschreibt. Sie will da Wohnraum, vor allen Dingen für Ältere machen, steht da. Generationsübergreifendes Wohnen. Es gab auch schon zweimal fertige Pläne eigentlich für das Gelände. Der erste ist vor allen Dingen daran gescheitert, dass der Denkmalschutz nicht gut beachtet wurde und dass es auch zu hoch war für das Baugrundstück. Der zweite Plan, der ging nicht so richtig mit dem Bebauungsplan überein. Also da gab es auch Genehmigungsprobleme. Aber definitiv will sie da bauen und dann wahrscheinlich mit dem Grundstück natürlich auch Gewinn machen als Immobilienunternehmerin, tippe ich mal. Das dürfte inzwischen schwierig sein.
Dankeschön, Frauke. Neulich habe mich eine Freundin angerufen aus dem Himalaya-Gebirge. Da war sie gerade unterwegs und ich habe nicht schlecht gestaunt, dass sie dort Handyempfang hat. Aber wenn ich hier in Hamburg in die U-Bahn steige, dann geht nichts mehr. Und so geht's ja nicht nur mir, auch viele andere beschweren sich über schlechten Handy- und auch Internetempfang in den U-Bahn-Tunneln hier in Hamburg. Besonders betroffen sind da wohl die U2 und auch die U4. Mein Kollege Reinhard Postelt ist der Sache mal nachgegangen. Reinhard, woran liegt's denn mit dem schlechten Empfang?
Ja, das war eine längere Spurensuche. Die Hochbahn sagt nämlich, wir sind nicht zuständig. Wir stellen nur das Antennenkabel in den Tunneln. Wie stark das Netz sei, dafür sorgten allein die Netzbetreiber. Vodafone, Telekom und O2. Die Federführung hat da Vodafone. Dort wollte man erst von nichts wissen. Das Mobilfunknetz sei auf allen U-Bahn-Strecken Hamburgs grundsätzlich hervorragend. Der NDR müsse da schon von betroffenen Kunden Namen, Telefonnummer, Uhrzeit und Strecke nennen. Nun ja, glücklicherweise war die Deutsche Telekom ehrlicher. Sie legte nämlich offen, die Probleme in der U2 und U4 sind bekannt, auch bei der Hochbahn. Es hat dazu Gespräche gegeben. Erst danach räumte Vodafone ein, ja, es gäbe auch einen defekten Netzverstärker beim Hauptbahnhof Nord, aber nur dort. O2 erklärt schließlich, im Bereich der U-Bahn sind künftig Kapazitätserweiterungen geplant, damit mehr Menschen reibungslos kommunizieren können.
Okay, die Politik ist ja auch schon eingeschaltet, sagtest du. Wird das denn jetzt besser?
Nein, bei der linken Co-Fraktionschefin Heike Sudmann liefen auch Fahrgastbeschwerden auf und sie gab die an den Senat weiter und erhielt die Antwort, die Hochbahn ist nicht zuständig und ein eigenes Hochbahn-Mobilfunknetz, das kostet mehr als 10 Millionen Euro. Sudmann meint, die Hochbahn macht es sich zu einfach, sie müsse für ihre Fahrgäste eintreten, denn guter Mobilfunk sei ein Qualitätsmerkmal im HVV. Probleme gibt es ja auch beim Mobilfunknetz an der S-Bahn, aber eher oberirdisch. Dazu schrieb mir die Telekom, bei den S-Bahnhöfen Hochkamp und Isarbrook hätten wir gerne Funkmasten. Aber, Zitat, Technik möchte jeder nutzen, aber nicht auf dem Dach haben.
Dankeschön, Reinhard. Und damit mache ich Schluss für heute. Wir haben jetzt noch Weihnachtsfeier, da gehe ich mal rüber. Habt ihr auch einen tollen Feierabend? Ja, und wir hören uns dann hoffentlich morgen wieder. Bis dann, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.